Der Brite Oliver Hart und der Finne Bengt Holmström bekommen den Wirtschaftsnobelpreis. Damit wird auch das Fachgebiet geehrt, das sie mitbegründet haben, die Vertragstheorie. Es geht dabei kurz gesagt darum, wie sich Verträge auf das Verhalten auswirken, wie sie gute und falsche Anreize setzen können. Fabian Herweg ist Professor für Verhaltensökonomik an der Universität Bayreuth. Er forscht ebenfalls in der Tradition der beiden Nobelpreisträger und wird uns dieses Thema jetzt mal nahe bringen. Ein banales Beispiel, das mir in den Sinn kam beim Thema Verträge und Fehlanreize, sind All-You-Can-Eat-Restaurants. Man zahlt einen Fixpreis, kann essen so viel man will, mit der Folge, dass man am Ende mehr verschlingt, als einem gut tut, oder man sich mehr auf den Teller schaufelt, als man essen kann, und hinterher Essen weggeworfen wird. Ist das so ein klassischer Fehlanreiz, Herr Herweg?
Genau, das ist ein typischer Fall. Also worum es in der Vertragstheorie immer geht, das sind halt immer Interessenskonflikte. Und genau das hat man hier. Also sobald Sie ein All-You-Can-Eat-Menü buchen, dann ist der Preis fest. Sie zahlen nicht mehr für die Einheiten und haben dann kein Interesse mehr darauf, in gewisser Weise, wie wir Ökonomen sagen würden, effizient auf die Menge zu achten. Sie nehmen dann gegebenenfalls zu viel. Während wenn Sie pro Einheit zahlen, dann würden Sie sich darüber mehr Gedanken machen.
Das ist jetzt ein relativ banales Beispiel, wo man jetzt sagt, dafür brauche ich jetzt keine Wissenschaft, um solche Effekte vorherzusagen. Bei was für Fällen kommt denn jetzt die Vertragsforschung ins Spiel?
Also die Vertragsforschung, würde ich sagen, natürlich bei allen möglichen Verträgen, wo wir Arbeitnehmer, gerade irgendwie Top-Manager, dazu anreizen wollen, sich irgendwie im Sinne des langfristigen Interessens des Unternehmens zu verhalten. Es hat auch großen Einfluss gehabt, dann würde ich sagen, im Bereich der Versicherung, weil man da üblicherweise auch das Problem hat, wenn Sie jetzt eine Fahrraddiebstahlversicherung abschließen, sobald Sie die abgeschlossen haben, haben Sie weniger Interesse darauf zu achten, dass Sie Ihr Fahrrad nie nachts irgendwo stehen lassen, wo es tatsächlich nicht geklaut wird. Und auch im ganzen Finanzmarktbereich, dass wenn Sie als Unternehmer Kapital aufnehmen, um eine innovative Idee umzusetzen, dass man da auch die Anreize schaffen muss, dass sie tatsächlich diese Idee umsetzen und nicht das Geld nutzen, um sich einen Porsche zuzulegen und mal für 2 Jahre so zu tun, als wären sie erfolgreicher Unternehmer.
Ein Beispiel, was jetzt im Zusammenhang mit den beiden Nobelpreisträgern auch genannt wurde, sind die Bonuszahlungen. Also wann schaffen Bonuszahlungen für Manager Anreize, die sich für die Firma wirklich auszahlen, und wann tun sie das nicht? Was gibt es denn da für Antworten? Also wann ist ein Bonus sinnvoll und wann nicht?
Ja, da wird es nämlich dann genau relativ schwierig. Und also, was man ja eigentlich will, ist, dass der Bonus gekoppelt ist an langfristige Erfolge des Unternehmens, was manchmal nicht so einfach zu machen ist, weil wenn wir den Bonus koppeln an den Aktienkurs, dann spiegelt der ja eher kurzfristigen Erfolg des Unternehmens wider. Und man könnte das natürlich auch dran koppeln und sagen, es wird der Aktienkurs, der erst in der Zukunft irgendwann realisiert wird, in 2 oder 3 Jahren. Aber das ist mitunter auch nicht so einfach, einen Bonus zu versprechen, der erst deutlich später irgendwie gezahlt wird. Also da gibt es dann gerade in der praktischen Umsetzung jede Menge Probleme, mit denen man dann auch gegebenenfalls Fehlanreize kreieren kann. Und dann gibt es natürlich jede Menge Außeneinflussgrößen, die Konjunktur, die einen Einfluss darauf spielt, wie gut das Unternehmen abschneidet, wofür der Manager jetzt gar nichts kann. Und man will ja auch nicht, dass die Entlohnung jetzt vom Zufall abhängt, der einfach Glück hat, weil er jetzt Manager wurde in der Phase, wo ein Boom ansteht und deswegen das Unternehmen erfolgreicher ist, anstatt in der Rezession, wo das Unternehmen halt zwangsläufig weniger erfolgreich ist.
Also ich habe so als eine Erkenntnis jetzt bei dieser ganzen Berichterstattung über den Wirtschaftsnobelpreis mitgenommen: in Branchen mit hohem Risiko, da sollten die Gehälter eher fix sein. Jetzt hat man gesehen, aha, da gibt es Wissenschaftler, die beschäftigen sich seit Jahrzehnten damit, welche Anreize oder Fehlanreize durch Bonuszahlungen geschaffen werden. Aber es sieht ja so aus, als seien diese Erkenntnisse in der Wirklichkeit nicht so richtig angekommen. Also Banken und Unternehmen hat das scheinbar herzlich wenig interessiert, sonst hätten wir vor ein paar Jahren in der Finanzkrise nicht die Diskussion um die völlig überzogenen Bonuszahlungen gehabt.
Ja, das ist sicherlich richtig. Also genau, man hat immer das Problem, wenn man irgendwie besonders guten Unternehmenserfolg entlohnt, in diesen, wo es Risikostrukturen gibt, dass es dann gegebenenfalls einen Anreiz gibt, besonders riskante Projekte zu verfolgen, weil wir halt nicht hinreichend bestrafen können, wenn die Sache schlecht läuft. Wir können halt nicht dem Manager Gehalt wegnehmen. Und das schafft dann immer Anreize, zu riskante Sachen zu machen, also zu riskante Strategien zu verfolgen. Das ist in der Wissenschaft lange bekannt, das Problem. Und deswegen sagen wir, in dieser Finanzbranche sind eher Festlöhne besser, was wir in der Praxis nicht unbedingt beobachten. Aber hier finde ich es ein bisschen schwierig, das Problem, wenn man jetzt zum Beispiel an sowas wie die Deutsche Bank denkt, die ja lange Zeit sehr erfolgreich war. Wenn man an den Anfänge der Nullerjahre denkt, da ist der Aktienkurs enorm gestiegen. Vielleicht waren die hohen Bonuszahlungen zumindest im kurzfristigen Interesse der Bank und haben den Aktienkurs erhöht und waren damit auch im Interesse der Aktionäre, aber nicht unbedingt im Interesse der Steuerzahler, die gegebenenfalls für ein Scheitern dieser großen Banken dann aufkommen müssten. Und da hat dann eher der Gesetzgeber verschlafen, einzuschreiten und das vielleicht zu regulieren.
Zumal ja auch Bonuszahlungen in Fällen gezahlt wurden, wo eigentlich gar keine Gewinne da waren.
Das stimmt. Es gibt natürlich ab und an auch wirklich abstruse Fälle oder wenn man an den aktuellen VW-Skandal denkt, da muss man ja kein Wirtschaftswissenschaftler zu sein, um zu denken, wenn Bonuszahlung, also das Auszahlen der Bonis gekoppelt ist an irgendwelche sinnvollen Größen des Unternehmenserfolgs, dann kann überhaupt keine Debatte aufkommen, dass in dem Zuge des Abgasskandals, des dadurch gesunkenen Absatzzahlen in den USA und des eingebrochenen Aktienkurses, dass hier jetzt kein Bonus gezahlt werden kann. Dennoch gab es die Debatte und das zeigt, dass mitunter gibt es so eine Bonuskultur, wo man eher das Gefühl hat, Aufsichtsrat und Management schieben sich irgendwelche Vorteile gegenseitig zu und da hat der Bonus wenig damit zu tun, dass er Anreize für sinnvolles Verhalten setzt und irgendwie auf wirklichen Unternehmenserfolg basiert.
Geht jetzt eigentlich diese Vertragstheorie vom klassischen Homo economicus aus, oder?
Also die klassische Vertragstheorie, die jetzt auch in diesem Nobelpreis gewürdigt wurde, die geht vom Homo economicus aus. Also ich habe mich auch unter anderem damit beschäftigt, wie Entlohnung für Angestellte aussehen soll. Und wir wählen da eher einen Ansatz, der aus der Psychologie kommt und können dann zeigen, dass man relativ simple Anreizverträge bekommt, die eher im Einklang sind mit dem, was wir in der Realität beobachten, als das, was der klassische Aufsatz von Bengt Holmström vorhersagt.
Also Sie sind schon weg vom Homo economicus.
In meinen vertragstheoretischen Arbeiten bin ich weg vom Homo economicus.
Eher bei der Psychologie. Und haben Sie
Also
da eins,
vielleicht
oder?
eher auf einen anderen Punkt, wo man das klar machen kann, also was die verhaltensökonomische Forschung zu diesen Anreizverträgen auch zum Beispiel sagt, ist, dass monetäre Anreize können schädlich sein, weil sie eher dazu führen, dass die Personen sich halt auf die monetären Aspekte beschränken, andere Sachen vernachlässigen und das kann auch ihre intrinsische Motivation zerstören. Und da gibt es auch Feldstudien zu, die zeigen, dass sobald wir jemandem Geld zahlen für bestimmte Dinge, kann es sein, dass der seine Aufgaben jetzt schlechter erfüllt, weil Geld dann dem auf einmal einen Wert zuordnet. Und gerade wenn dieser Geldbetrag, dieser Bonus relativ klein ist, dann denkt er auf einmal, das Ganze ist doch nicht so wichtig, während er vorher intrinsisch motiviert war und das für eine wichtige Sache gehalten hat und daran halt hart gearbeitet hat.
Jetzt sind Sie Wissenschaftler, Professor an einer deutschen Universität Bayreuth. Was würde jetzt die Vertragstheorie zu den Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft sagen? Also würden Sie sagen, die heutigen Beschäftigungsverträge von Professoren oder auch von Nachwuchswissenschaftlern, die schaffen die richtigen Anreize?
Also bei Professoren haben wir ja in jüngerer Vergangenheit so leistungsbasierte Lohnzahlungen. Also jede Uni experimentiert da so mit ihren eigenen Sachen schon. Und hier würde ich sagen, die meisten Professoren sind intrinsisch motiviert zu forschen. Man muss also als Universitätsleitung nicht dafür sorgen, dass die Professoren forschen, aber sie vernachlässigen vielleicht mitunter die Lehre. Und dann musste man schauen, dass man ihnen Anreize gibt, genug Zeit in die Lehre zu investieren, vielleicht neue Studiengänge zu entwickeln und solche Sachen. Und das wird tatsächlich auch gemacht, dass man gewisse Gehaltskomponenten nur bekommt, wenn man zum Beispiel einen neuen Studiengang entwickelt. Im wissenschaftlichen Nachwuchs ist es was komplizierter, weil sie bekommen ja keine Bonuszahlungen für irgendwas, sondern es gibt nur den Anreiz darüber, dass sie sich anstrengen müssen, um überhaupt Professor zu werden. Aber das funktioniert halt primär über wissenschaftliche Veröffentlichungen und deswegen gibt es da relativ wenige Anreize für den Nachwuchs, sich zum Beispiel in der Lehre anzustrengen.